Weißt du was? Wider allen Befürchtungen, trotz vielleicht allen Sorgen und Ängsten, kann ich dir heute Morgen sagen, Gott lehnt dich nicht ab. Gott nimmt dich an. Gott lehnt dich nicht ab. Ich glaube, es war 2007, da hatte ich meinen Hochzeitsmarathon. Da war ich, glaube ich, auf insgesamt 7 Hochzeiten. 7 Hochzeiten, das bedeutet 7 Junggesellinnenabschiede, das bedeutet 7 Hochzeitsgeschenke besorgen, das bedeutet 7 Hochzeitskarten schreiben und das bedeutet 7 Hochzeitsgästebucheinträge. Wer hat auch schon mal so einen Hochzeitsmarathon, so ein Jahr hinter sich gebracht? Ja, das sind so manche. Meistens passiert es so zwischen 20 und 26, dass es sich irgendwann häuft und es ist einfach krass. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in diesem Jahr, da hatte ich so im Schnitt so alle, also die Hochzeiten sind ja dann meist auch so von Mai bis September, und dann hatte ich so im Schnitt alle 3-4 Wochen eine Hochzeit. Und es ist mit der Zeit irgendwie auch richtig anstrengend. Spätestens nach der 4. gehen die Ideen für Geschenke aus und schon nach der 2. sind mir die Ideen für irgendwelche Sprüche ins Gästebuch ausgegangen. Das ist einfach, boah, und für das Brautpaar, das verlobte Paar, ist es zwar auch eine Vorbereitungszeit, die anstrengend ist, aber trotzdem fiebern die total auf diesen einen großen Tag hin. Und wenn sie dann diesen einen großen Tag hatten, dann sind sie der größte Fan ihrer eigenen Feier. Das Brautpaar findet seine eigene Hochzeit immer am allertollsten. Und das ist auch gut so. In genau dieser Vorfreude, die Vorbereitung auf die Hochzeit, war Josef. Josef war mit Maria verlobt. Und jetzt ist es so, damals eine Verlobung in Israel, das sah ein bisschen anders aus als bei uns heute. Heute verloben wir uns, wir geben uns das Ja-Wort, aber wenn dann doch noch irgendwas ist, wo man merkt, boah, das war eigentlich keine so gute Idee, dann macht man Schluss, das tut weh auf beiden Seiten, aber es ist noch nichts Schlimmes passiert. Das war damals in Israel ganz anders. Wenn du damals verlobt warst, dann war das eigentlich schon der Eintritt in den Ehebund. Wenn du verlobt warst und es wieder lösen wolltest, dann brauchte es eine rechtsgültige Scheidung. Wenn während der Verlobungszeit, die hat circa ein Jahr gedauert, der Mann gestorben ist, dann war die Frau eine Witwe. Also wenn du verlobt warst in Israel damals, dann warst du eigentlich schon verheiratet. Es hat nur noch das Hochzeitsfest, die Heimführung der Braut gefehlt. Und da war es so, also in diesem einen Jahr waren die beiden zwar schon Mann und Frau, aber beim Hochzeitsfest kam es dann so, dass die Braut heimgeführt wurde. Das heißt, davor haben sie noch getrennt gelebt und dann kam die Frau und dann sind alle Rechten und Pflichten der Ehe quasi auch gültig geworden. Und in dieser Vorbereitungszeit, von der wir vorhin gehört haben, war Josef drin, also in dieser einjährigen Verlobungszeit. Und seine Aufgabe war es, zu Hause jetzt ein Heim für die beiden vorzubereiten. Ich stelle mir das so vor, wie Josef alles vorbereitet hat und auch für die Hochzeit schon seine Planungen hatte. Der ist zum Weinhändler gegangen und hat eine Weinprobe gemacht, den besten Wein ausgesucht und bestellt. Der hat die Gästeliste erstellt, damit man auch ja niemanden vergisst. Das Fest ging circa eine Woche lang damals und es war eine Riesenfreude und es sollte alles wirklich gut werden und Josef war echt euphorisch, bis er gemerkt hat, dass Maria schwanger ist. Jetzt war das Problem nicht das, dass er sich gedacht hat, ach Mist, jetzt ist sie schwanger, bevor wir verheiratet sind. Nee, der wusste, dass er nicht der Vater sein kann. Die hatten sich nämlich bis dahin noch kein Bett geteilt. Ich habe keine Ahnung, wie Josef davon erfahren hat, dass Maria schwanger ist. Das steht nirgends so genau drin. Aber vielleicht war es ja so, dass Josef sich ab und an mal mit Maria getroffen hat sie gesehen hat und hat plötzlich gemerkt, diese Wölbung hat zu viel gegessen. Irgendwie nach einer Woche später merkt er, das wird mehr. Und ist sich so ein bisschen unsicher und plötzlich ist sie da, die Angst. Könnte sich Maria einen anderen gesucht haben? Ich weiß nicht, ob du dich noch an deine Schulzeit erinnerst, insbesondere an den Schulsport. Ich erinnere mich daran. ich bin ja Ballegasthenikerin. Also Bälle sind nicht so meins. Weder fangen, noch werfen, noch treten. Da kann ich nicht so viel mit anfangen. Und dementsprechend könnt ihr euch jetzt vorstellen, wer bei Ballmannschaftssportarten, wenn es um die Auswahl ging, ganz am Ende noch auf der Bank saß. Das war die Ich. Oder gestern habe ich meine, ich weiß nicht warum, ich dachte einfach mal, ich muss mal gucken bei WhatsApp, wo sind denn die ganzen grünen Punkte noch, wenn ich eine Nachricht bekomme und die eigentlich noch beantworten sollte, es aber nicht gleich mache, dann mache ich da einen grünen Punkt, so als ungelesen markieren und dann vergesse ich sie. Also habe ich gestern mal gedacht, jetzt muss ich mal gucken, wo die ganzen grünen Punkte sind, habe so runtergescrollt und habe da ein Bild entdeckt. Die Gruppe Friends, du wurdest entfernt. Tadam. Ups. Neurowissenschaftler haben festgestellt, dass unser Gehirn in Situationen, in denen wir abgelehnt werden, genau die gleichen Zonen ansprechen, wie wenn du dich körperlich verletzt. Ablehnung tut weh. Und wenn du abgelehnt wirst, dann ist es ein echter, ein realer Schmerz. Genauso wie es ein echter, realer Schmerz ist, wenn du dir einen Knöchel verstauchst. Und der Josef hat mit sich gerungen und hat Angst gehabt, dass Maria sich einen neuen gesucht hat, dass sie einfach doch keine Lust hat, ihn zu heiraten. Ich meine, damals war es ja auch so, du hast nicht einfach geheiratet, weil du dir gedacht hast, das ist der tollste Mann, den ich jemals finden kann, sondern häufig war es so, dass die von Kind auf versprochen waren. Und ich kann mir vorstellen, wie Josef plötzlich Angst bekommen hat, dass, naja, Maria gibt sich halt in ihr Schicksal, aber nebenbei hat sie vielleicht doch jetzt irgendwie einen gefunden, den sie wirklich toll findet. Und sie bekommt mehr und mehr diesen Bauchansatz und er fragt sich, kann das denn wirklich sein? Lande ich jetzt auf dem Abstellgleis? Hat sie vielleicht jetzt schon genug von mir? Bin ich ihr nicht gut genug? Und ich stelle mir vor, dass es ziemlich heftig für Josef war. Ich weiß nicht, ob du schon mal verlassen wurdest von jemandem, aber das tut richtig weh. Und man fühlt sich abgelehnt. Wie geht's dir mit dem Thema Ablehnung? Wie geht's dir innerhalb deiner engsten Beziehungen? Josef war mit Maria verlobt und es sollte eigentlich die Frau sein, mit der er den Rest seines Lebens verbringt. Wie geht's dir mit dem Thema Ablehnung innerhalb der Beziehungen, die dir am nächsten sind? Innerhalb deiner Familie, mit deinen Freunden? Das muss ja nicht gleich ein Seitensprung sein. Es muss ja nicht gleich sein, dass eine Scheidung kommt. Das können ja auch ganz alltägliche Situationen sein, wo du und ich, wo wir uns abgelehnt fühlen. Und vielleicht findest du dich ja in einer von den folgenden Situationen wieder. Vielleicht gibt es ja jemanden in deinem Freundeskreis oder in deiner Familie, der ist so schlau, der hat immer die besten Argumente, der weiß die besten Fremdwörter, der hat einfach immer, wenn du mit dem in eine Diskussion gehst, dann hat er einfach immer recht. Und vielleicht hast du irgendwann angefangen, dich zurückzuziehen, zu sagen, naja gut, der ist so schlau und ich bin es nun mal nicht, ich habe da keine Chance durchzukommen, du fühlst dich abgelehnt, weil der andere dich nicht beachtet als Person, weil du dich nicht klug genug fühlst vor ihm und ziehst dich zurück. Oder vielleicht hast du eine Freundin, für die du alles tun würdest, die dir so sehr am Herzen liegt, die du wirklich über alles liebst, aber insgeheim hast du die Angst, dass diese Freundschaft, diese Zuneigung nicht auf der gleichen Ebene von ihr zurückkommt. Du würdest alles für sie geben, aber du bist dir nicht so sicher, ob der volle Terminkalender, den sie hat, nicht davon abhalten würde, auch alles für dich zu geben. Oder vielleicht bringst du als Ehemann immer Ideen ein, wie ihr als Familie eure gemeinsame Zeit wirklich gut gestalten könnt. Aber deine Frau weiß es immer besser. Das, was du bringst, ist niemals gut genug. Sie hat immer einen besseren Vorschlag. Und du resignierst, weil du dich abgelehnt fühlst. Und irgendwann fragst du dich vielleicht, ja, vielleicht sind meine Ideen wirklich blöd. Oder vielleicht würdest du gern mehr Zeit mit deinen Freunden verbringen, die, mit denen du früher auch schon immer Zeit verbracht hast. Aber mittlerweile haben die jetzt leider alle eine Familie und Kinder. Und du rufst schon gar nicht mehr an, um dich zu verabreden, weil du weißt, okay, die haben eh keine Zeit mehr für mich. Wo kämpfst du mit Ablehnung in deinem Alltag? Und hinter Ablehnung steht häufig der Gedanke, ich bin nicht genug. Hinter dieser Angst vor Ablehnung. Ich bin nicht genug, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schlau genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht kreativ genug. Das, was ich zu geben habe, das, was ich ausmache, das, was ich bringen kann, das ist nicht gut genug. Und du baust eine Mauer der Angst vor dir auf. Und ich weiß nicht, in welchen Bereichen du dich abgelehnt fühlst. Aber was ich weiß und wo ich mir ganz sicher bin, ist, Gott lehnt dich nicht ab. Du brauchst keine Angst haben, dass Gott dich ablehnt. In 5. Mose 31, 8 steht, der Herr selbst geht vor dir her. Er steht dir bei und verlässt dich nicht. Immer hält er zu dir. Hab keine Angst und lass dich von niemandem einschüchtern. Gott lehnt dich nicht ab. Egal, ob deine Angst begründet oder ob sie unbegründet ist. Du wirst niemals alleine dastehen, weil Gott immer zu dir steht und er dich nicht ablehnt. Also wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie Josef davon erfahren hat, dass Maria schwanger ist, aber irgendwann hat er es gewusst. Vielleicht war es ja auch ganz anders. Er hat nicht diesen Bauchansatz gemerkt, sondern es war so, dass Maria auf ihn zukam. Maria kommt zu Josef und sagt, Josef, wir müssen reden. Und Josef wird schon warm und er denkt so, was kommt jetzt? Und Maria sagt so, setz dich vielleicht erstmal hin. Okay, Josef setzt sich hin. Josef, ich bin schwanger, aber du, kein Grund zur Panik, kein Grund zur Panik. Es ist vom Heiligen Geist. Klar, der Josef hat dann sofort gesagt, ja dann, natürlich, kein Problem. Also egal, wie er es erfahren hat, das ist verrückt. Also wie soll er denn der Maria jemals glauben, dass es vom Heiligen Geist ist? Das ist absolut crazy, das ist nicht nachvollziehbar. Selbst Maria war eine sehr ehrliche Frau und eine sehr gottesfürchtige Frau, steht in der Bibel. Aber egal, wer mir begegnet, wie gottesfürchtig die Person auch sein mag, sowas glaube ich nicht. Und das ging Josef ganz genauso. Der hat gestruggelt. Was erzählt die ihm da? Und Gott war aber gnädig. Denn Gott hat nicht nur der Maria einen Engel geschickt. Die hatte ja auch ganz schön hart zu kämpfen. Davon hören wir nächste Woche. Sondern er hat auch zu Josef einen Engel geschickt. Und er ist ihm im Traum erschienen. Und ich lese euch jetzt einfach mal die Geschichte vor, was da so im Ganzen grob passiert ist. Das Ganze steht in Matthäus 1, 18. Folgende, ihr könnt einfach zuhören. Ich habe es nicht auf der Folie. Und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau. Ich würde mal behaupten, anders war es nicht möglich. Die Geschichte ist einfach zu krass, zu unglaubwürdig, zu unsinnig, als dass Josef das einfach hätte glauben können. Josef hat diesen Engel gebraucht. Es war absolut notwendig und Gott war gnädig und hat es geschenkt. Das heißt, okay, Josef, aufgewacht, boah, stimmt wirklich, okay, krasse Geschichte, hier bin ich drin, krass, aber aufatmen, Maria hat ihn nicht betrogen, Maria wollte ihn nicht loswerden, alles gut, oder? Nee, nicht alles gut. Die hatten ganz andere Probleme danach. Jetzt war das eine Problem gelöst, aber es ging ja gerade weiter. Die Geschichte ist so krass und naja, Gott ist gnädig, aber er war jetzt nicht so gnädig, dass er einen Engel in die ganze Nachbarschaft geschickt hat, um das zu erklären. Die mussten da irgendwie durch. Stell dir das mal vor. Josef und Maria, verlobtes Pärchen, eingeladen bei den zukünftigen Nachbarn. So, man trifft sich, man unterhält sich, hat schon die ersten Häppchen. Irgendwann legt man sich dann zu Tisch und der Hausherr oder sein Bediensteter, weiß ich nicht, geht um und gießt die Gläser mit Wein ein. Und irgendwann kommt er zu Maria und will eingießen und Maria sagt so, oh, nein, danke, für mich kein Wein. Und der Hausherr so, ja was, ja weißt du, ich bin schwanger vom Heiligen Geist. Das funktioniert nicht. Das ist schräg. Das glaubt dir doch kein Mensch. Die hatten, Josef und Maria, die hatten Angst vor Ablehnung. Die waren von Gott mit einer Story ausgerüstet, die ein normaler Mensch nicht glauben kann. Und es war selbstverständlich und man kann es wohl auch niemandem übel nehmen, dass er das nicht geglaubt hat. Und die mussten damit rechnen, dass sie verspottet werden, dass mit dem Finger auf sie gezeigt wird oder noch viel Schlimmeres, weil das war auch kein Kavaliersdelikt, mit dem Mann vor der Ehe schon zu schlafen. Und wisst ihr was? Ich fühle mich manchmal genauso, auch so schräg in meiner Situation, in meinem Umfeld. Nämlich dann, wenn ich gerade dabei bin, meinen Kolleginnen oder meinem Chef oder meinen Nachbarn von Jesus zu erzählen. Jesus ist mein größter Schatz. Jesus rettet mich. Er hat all meine Schuld auf seine Schulter gelegt. Er ist das Beste, was mir passieren konnte. Ich brauche nichts, habe ich ihn. Das klingt für mich, wenn ich es für mich sage, alles so erfüllend und friedvoll. Wenn ich die gleichen Worte sage, wenn ich mit jemandem zusammen bin, der Jesus nicht kennt, klingt es so schräg, so dumm, so unnachvollziehbar. Es macht irgendwie keinen Sinn. Und das Problem ist, es macht auch keinen Sinn für jemanden, der nicht davon ausgeht, dass es Jesus gibt. Dann bist du einfach nur ein Freak, der sich irgendwie versucht, das Leben schöner zu reden. Kennst du das, dass du dadurch, dass du Jesus kennst, dass du mit ihm zusammen bist, in Situationen kommst, wo du auf Ablehnung stößt? Es gibt so Sätze, die sich in meinem Umfeld einfach komisch anhören. Und vielleicht warst du ja auch schon mal in einigen der folgenden Dialogen grob drin. Hey, du bist doch noch Single. Willst du nicht irgendwann mal heiraten? Ja, also ich würde schon gern heiraten, aber wenn ich jetzt nicht heirate, dann ist es kein Weltuntergang. Ich habe Jesus, der füllt mich so aus. Das ist genug. Oder hey, hättest du nicht mehr Geld lieber? Also würdest du nicht gern was machen, wo du mehr Geld verdienst? Ja, weißt du, mehr Geld haben, das wär eigentlich nicht schlecht, da hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Aber meinen größten Schatz, den habe ich schon gefunden. Das ist Jesus und ich investiere meine Zeit lieber in die Dinge, die ihm wichtig sind, als dass ich meine Zeit in meine Karriere investiere. Okay, interessant. Oder strebst du denn keine höheren beruflichen Positionen an? Naja, so gegen eine Beförderung habe ich eigentlich nichts. Aber weißt du was, das definiert mich nicht. Jesus definiert mich und mit ihm habe ich alles, was ich brauche, ob mit oder ohne Titel. Das Leben, das wir mit Jesus leben, wenn wir davon erzählen nach außen, klingt es häufig schräg für die Ohren, die es hören. Und häufig stehst du vielleicht auch als naiver Dummkopf da und hast damit zu kämpfen, dass du auf Ablehnung stößt. Und ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ich glaube, die Angst vor Ablehnung ist auch häufig der Grund, warum wir einfach still sind. Weil das, was uns gerade da im Kopf als Antwort kommt, nicht über unsere Lippen will, weil das für den anderen ja wahrscheinlich so schräg klingt, dass wir mit Ablehnungen konfrontiert werden. Da ist sie wieder, die Angst vor der Ablehnung. Was wird der Nachbar denken? Was der Kommilitone? Was der Arbeitskollege? Oder was denken meine Freunde von mir? Wessen Ablehnung fürchtest du? Wessen Ablehnung fürchtest du? Oder anders gefragt, für wessen Annahme lebst du? Für wessen Annahme lebst du? Wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, von Geld, das wir nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Das machst du vielleicht, wenn du eher extrovertiert bist und deinen Mangel an Selbstwert und deine Angst vor Ablehnung dadurch ausgleichen möchtest, dass du jedem zur Schau stellst, dass du ja der Tollste bist und dass es bei dir richtig gut läuft. Wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, von Geld, das wir nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Ganz ehrlich, das mache ich in unterschiedlichen Bereichen immer wieder. Nicht, weil ich mir denke, oh, ich brauche das jetzt wirklich und das ist gut für mich, sondern weil ich mir denke, boah, also damit, das wäre schon richtig cool gesehen zu werden. Aber vielleicht gehst du auch ganz anders mit deinem Nicht-Genug-Sein um. Vielleicht wirst du ganz leise und ich will dich fragen, was willst du? Willst du aus Angst vor Ablehnung deinen Kummer in dich reinfressen und es allen recht machen? Willst du immer den Mund halten, um die Harmonie zu wahren, damit du ja nie irgendwo auf eine Front triffst? Oder traust du dich, die Person zu sein, zu der Gott dich gemacht hat, weil deine Meinung ist was wert und deine Nöte sind relevant? Und dein Wohlergehen ist von Belang. Deine Meinung hat einen Wert. Halt sie nicht zurück aus Angst, abgelehnt zu werden. Du bist ein Mensch, den Gott gemacht hat. Und er hat dich gut gemacht. Und er liebt es, wie er dich gemacht hat. Deine Meinung ist was wert. Deine Nöte sind relevant. Und dein Wohlergehen ist von Belang. Mach dich nicht kaputt und klein aus Angst, was andere denken und sagen könnten, aus Angst vor Abweisung und Ablehnung. Für wessen Annahme lebst du? Hör auf, aus der Angst vor Ablehnung herauszuleben. Das ist in der Regel einfach eine Reaktion auf Unsicherheit. Darauf, dass wir das Gefühl haben, wir reichen nicht aus. Aber du bist bei Gott am sichersten Ort des Universums. Du brauchst dir keine Sorgen, um deine Sicherheit zu machen. Bei Gott ist der sicherste Ort des Universums. Und er lehnt dich nicht ab. Sei dir sicher, Gott lehnt dich nicht ab, sondern Gott nimmt dich an. Aber vielleicht ist ja genau das deine größte Angst. Vielleicht ja, du strugglest irgendwie mit der Ablehnung von Menschen. Vielleicht hast du auch innerhalb deiner Familie die ein oder andere Person, wo du dich immer wieder zurückgewiesen oder abgelehnt fühlst oder nicht genug fühlst. Aber vielleicht ist das ja der größte Punkt, dass du sagst, okay, die hat jetzt 100-mal gesagt, Gott lehnt dich nicht ab, aber genau das glaube ich irgendwie nicht. Was ist los, wenn ich es einfach nicht schaffe, mich so zu benehmen, wie es ihm gefällt? Was ist, wenn ich mich daneben benehme und dann kann er halt irgendwann vielleicht auch nicht mehr anders, als sich zurückzuziehen. Ich krieg's halt vielleicht einfach nicht gebacken. Vielleicht ist mein Verhalten daran schuld, dass Gott mich nicht annehmen kann. Wenn du Jesus als deinen Herrn, Erlöser und größten Schatz angenommen hast, dann gibt's nichts mehr, was dich von ihm und seiner Liebe trennen kann. Weißt du, was das Gute ist? Gott hat sich nicht für dich entschieden, in dem Moment, als du dich mal richtig gut benommen hast, sondern Gott hat sich schon für dich entschieden, als du noch überhaupt nichts wusstest von gutem Benehmen. Er hat nicht gedacht, das war eine richtig gute Woche, Bibel gelesen, nett gewesen zu ihren Nachbarn und auch von Jesus erzählt. Nee, hat sie ja da noch nicht, war sie noch nicht angenommen. Aber jetzt hat sie sich so richtig gut benommen und jetzt zeige ich mich ihm mal und dann können wir hier eine Beziehung miteinander anfangen. Dann schauen wir mal, wie es läuft. Nein, Gott hat sich für dich entschieden. Er hat Ja zu dir gesagt. Die Bibel sagt, als wir noch Sünder und Feinde waren. Und er hat es getan in dem Wissen deiner Vergangenheit, deiner Gegenwart und deiner Zukunft. Jetzt frage ich dich, was könnte es da noch geben, was ihn dazu veranlasst, sich von dir zurückzuziehen? Er hat sich für dich entschieden und erkannte deine Vergangenheit. In dem Moment, als er Ja gesagt hat, kannte er deine Gegenwart und er kannte auch schon deine Zukunft. Die Dinge, die kommen, von denen du noch gar nichts weißt, wo du ihn bestimmt ein paar Mal ganz schöne Dinge präsentieren wirst. Und er hat trotzdem Ja gesagt. Was könnte ihn da noch umstimmen? Gott lehnt dich nicht ab. Er hat dich schon lang angenommen mit all dem, was du auf dem Kasten hast. Ich möchte dir noch zwei Bibelstellen vorlesen und mach dir Mut, sperr die Lauscher auf, hör zu, lass es zu dir sprechen und saug das in dich auf. Ich lese aus dem Römerbrief und dann noch aus 5. Mose. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not? Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Hab keine Angst. Und verliere nicht den Mut, denn der Herr selbst wird vor dir hergehen. Er wird bei dir sein. Er wird sich nicht von dir zurückziehen und er wird dich nicht im Stich lassen. Gott nimmt dich an.